Moin und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, dem Papa-Podcast. Heute habe ich Christoph Werner zu Gast von DM. Christoph Werner ist Vorsitzender der Geschäftsführung. Ich danke dir, dass du da bist, Christoph, oder dass ich da sein darf und mit dir den Podcast aufnehmen darf. Dein Vater hat das Unternehmen vor 50 Jahren gegründet und jetzt würde mich mal interessieren, ob dieses Unternehmen, das dich quasi ein ganzes Leben lang schon begleitet hat, ob es ein Wunsch von dir war oder ein Traum, hier mit einzusteigen.
Ja, also ich habe mich in gewisser Weise natürlich schon damit beschäftigt, weil ich auch immer darauf angesprochen wurde. Alle haben natürlich gefragt, ja, wirst du mal in dem Unternehmen arbeiten? Und die M-Drogeriemarkt hat sich ja sehr stürmisch entwickelt, also ein sehr schnelles Wachstum hingelegt. Und mein Vater ist auch jemand gewesen, der durchaus auch öffentlich das Wort ergriffen hat. Und deswegen hat er zunehmend dann auch eine Prominenz gehabt. Und bei mir war es eigentlich so, ich fand es natürlich schon spannend zu beobachten, aber zugetraut hätte ich es mir nicht, weil das Unternehmen eben mich dann auch schon eine gewisse Größe hatte, als ich dann mich ums Studium gekümmert habe. Und da hatte ich dann doch eine gewisse Nervosität. Und deswegen war es für mich klar, dass ich erstmal meinen eigenen beruflichen Weg gehen würde, was ich auch gemacht habe. Bin allerdings im Aufsichtsrat von DM Drogeriemarkt gewesen. Insofern habe ich dann schon das Unternehmen auch etwas mehr Einblicke gehabt. Und als sich dann bei mir in meinem beruflichen Werdegang die Gelegenheit ergeben hat, zu wechseln, weil es eine Vakanz in der Geschäftsführung hier gegeben hat, habe ich dann auch zugegriffen. Und das war eine gute Entscheidung, auch im Rückblick.
Wenn man das jetzt Revue passieren lässt und sich, wenn du das einfach mal auf dich selber projizierst, würdest du dir wünschen, dass deine Kinder auch mal in die Fußstapfen von dir treten und sagen, ah, ich möchte gerne einsteigen bei DM?
Naja, das hört sich jetzt so an, als ob das ein Ziel wäre. Jetzt ist ja die Frage, was sollte das Ziel in einem Leben sein, ja, vor allem in dem Leben der eigenen Kinder? Ja, und ich glaube, da ist es keine gute Idee, wenn die eigenen beruflichen Vorstellungen zu den Zielen der Kinder werden in den Intentionen des Vaters oder der Eltern. Also das geht oft schief. Da sind wir genau bei der Frage, ja, was bedeutet es eigentlich, Vater zu sein? Ne? Also dass ja. Es gibt ja den schönen Ausdruck, ne, Kinder gehören uns nicht, sondern sie sind uns anvertraut, um eine gewisse Wegstrecke mit ihnen zu gehen. Und das sehe ich auch so. Und das eigentliche Ziel jetzt in der Erziehung ist, dass man ihnen hilft, eine Erziehung zur Freiheit zu genießen, damit sie dann auch selbstverantwortlich ihr Leben in die Hände nehmen können, wenn sie dann das Haus verlassen. Das sollte doch das Ziel sein. Und wenn dann die Möglichkeiten, die jetzt in dem Unternehmen sich ergeben, für welches man verantwortlich ist, jetzt als Vater, ne? Wenn da Interesse bei den Kindern ist und wenn die Kinder auch sich als qualifiziert erweisen und die Menschen im Unternehmen sagen, Mensch, das wäre doch klasse, wenn jetzt der Sohn oder die Tochter hier im Unternehmen auch einsteigt und Verantwortung mit übernimmt, dann ist alles gut, ne? Dann passt es auch.
Ja.
Aber es sollte wenn man so will, eine Sprosse, ne, auf der eigenen Lebensleiter sein, im Ziel, ein Leben zu führen, welches man am Ende dann als ein gelungenes Leben betrachten kann. Ja. Und das ist natürlich sehr subjektiv.
Das stimmt. Also ich würde es auch nicht, ich würde bei einer Tochter zum Beispiel auch nicht vorschreiben, was sie werden wollen würde oder in meine Fußstapfen treten. Also es ist vielleicht, ich glaube, es ändert sich auch inzwischen, dass das Eltern nicht mehr so wirklich wünschen. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, habe ich das schon noch erlebt im Freundeskreis, dass die Eltern gesagt haben, du übernimmst das Unternehmen oder du wirst auch Schreiner oder Tischler. Ja, also Von daher finde ich das schon ganz schön und ich fand den Satz von dir gerade ganz toll, dass sie uns anvertraut sind. Den höre ich heute zum ersten Mal und den nehme ich für mich selber auch mit.
Also man kann natürlich es auch ein bisschen flapsig sagen, ne? Das war bei uns zu Hause immer. Mhm. Wenn wir uns beschwert haben über die Erziehungsmethoden unserer Eltern, und als Kind hat man natürlich immer Anlass, sich zu beschweren,
ja,
dann hat es immer geheißen, man kann in der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein.
Den nehme ich auch noch mit. Ja, wenn wir gerade über Eltern sprechen, Ihr Vater war für viele Menschen ein inspirierendes Vorbild. Mhm. Der Götz war immer, also ich habe ihn selber erlebt im Fernsehen, da ging es um das bedingungslose Einkommen.
Grundeinkommen,
ja. Genau. Mhm. Und ich finde, auch für mich, obwohl ich jetzt überhaupt gar nicht so die wirklichen Berührungspunkte mit ihm hatte, war er sehr inspirierend und auch in gewisser Art und Weise ein Vorbild. Und jetzt, weil du das gerade gesagt hattest, wie hat der Erziehungsstil deines Vaters vielleicht deinen ganz eigenen Erziehungsstil beeinflusst? Machst du was gleich oder gehst du deinen eigenen Weg oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich gehe ich schon meinen eigenen Weg, aber man erlebt ja den Erziehungsstil seiner Eltern, ne? Mhm. Und wie so manches, ne? Alles hat so seine Licht- und seine Schattenzeiten und alles ist auch ein Kind seiner Zeit. Also in den 70er Jahren, ich bin Jahrgang 72, wurde noch anders erzogen, als das heute der Fall ist. Mhm. Und jetzt auch unsere Kinder haben wir anders erzogen, ne? Als wir das jetzt auch beobachten können bei anderen. Also unser Sohn ist jetzt schon 30 und unsere Tochter ist 19. Insofern, da verändert sich viel. Aber was ich auf jeden Fall an meinem Vater als Vater jetzt, ne, in seiner Rolle als Vater sehr geschätzt habe, ist, er hatte eine Seite, die konnte sehr fürsorglich sein und sehr, sehr interessiert. Und vor allem, als ich dann älter war, war er ein super Coach einfach, ne, der einfach auf Reflexionen, auf Beobachtungen, die ich hatte, auf Dinge, die mich bewegt haben, meistens eine überraschende Perspektive nochmal hatte, die er beigetragen hat, die den Horizont erweitert hat. Und das war etwas, was glaube ich, für mich sehr gut war und worum ich mich auch bemühe jetzt in meinem Verhältnis zu unseren Kindern. Die andere Seite ist natürlich das mit der Erziehung zur Freiheit. Ne? Das bedeutet natürlich auch Freiraum geben und Desinteresse. Ne? Das ist manchmal schwer zu unterscheiden. Ne? Also indem als Eltern man sich zurückzieht und sagt, so, jetzt mach mal. Und ich frage jetzt mal nicht immer nach. Das kann auch als Desinteresse wirken. Mhm. Das ist etwas, das habe ich bei meinem Vater durchaus auch erleben können.
Okay.
Kam vielleicht auch daher, dass er unheimlich viel beschäftigt war mit allen möglichen Dingen. Er natürlich durchaus auch jemand war, der sich zunächst mal mit Widerspruch nicht so ganz leicht getan hat. Ne? Okay. Aber das ist, glaube ich, typisch für Unternehmer. Ne? Aber auch bei ihm würde ich sagen, das hat sich verändert im Laufe seines Lebens. Ne? Mhm. Er hat da als Unternehmer auch permanent in sich gearbeitet. Ne? Das war gegen Ende dann anders, zumal ich dann natürlich auch älter war. Aber ich glaube, gerade im Umgang mit den Kindern ist es ein permanentes Austarieren. Ne? Ja. Wie nah bleibe ich dran? Wie weit gebe ich Raum? Wenn man so möchte, wie eigentlich so ein bisschen wie so ein Sicherheitsnetz. Ne? Das Sicherheitsnetz, das sollte möglichst nicht sichtbar sein, ja. Aber wenn es gebraucht wird, sollte es da sein und sollte vor allem auch halten. Und jetzt ist die Frage, wie wird es erlebt von dem, sagen wir mal, von dem Hochseilturner, ne? Was ja die Entwicklung durchaus ist, ne? So ein Drahtseilakt. Und ich glaube, das ist die große Aufgabenstellung als Eltern, ne? Einfach zu schauen, dass der Drahtseilartist, ne, sich auf seine Übungen konzentrieren kann, ja, und Selbstvertrauen entwickeln kann, aber sich getragen fühlt, ohne gehalten zu sein.
Ja, das ist im Resilienzbereich, wir haben da gerade schon drüber gesprochen, auch sehr wichtig, dass man sein Netzwerk kennt und dass man weiß, wenn ich Hilfe brauche, wo ich hingehen kann, wo hole ich mir Hilfe. Deswegen ist das wirklich, du erfasst das schon ganz treffend, dass man darf nicht zu nah sein, aber man muss auch mal sagen, okay, jetzt sie kann ihr Zimmer zumachen und jetzt einfach mal eine Stunde für sich alleine sein, ohne dass ich frage, wie geht's dir, wie war dein Tag?
Ja, und die Herausforderung als Eltern ist ja vor allem, dass die Kinder sich permanent verändern. Ja. Ne? Und die verändern sich jetzt ja in einer Art und Weise, das jetzt nicht zu vergleichen ist mit dem Erwachsenen. Ne? Also wenn wir gerade an Pubertät denken zum Beispiel, das sind ja Dinge, die geschehen einfach mit den Kindern. Ne? Also auch, dass die aus der gefühlten Geborgenheit einer Welt herausfallen, ne? Die Einsamkeitsgefühle, dann die inneren Kämpfe, ne? mit der Selbstfindung. Das sind ja Dinge, die ablaufen nach einer gewissen Gesetzmäßigkeit, so scheint es, wenn man so das sich anguckt. Ne? Und als Eltern ist ja die Riesenherausforderung, dass man das begleiten muss, und sich das nicht nach einem selbst richtet. Deswegen gibt's ja die schöne Definition, was ist Pubertät? Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Das ist also aus der Perspektive des Kindes. Okay, ne? Ja. Und das hört sich so lustig an und ist aber, glaube ich, ziemlich treffend. Nämlich, wenn es zu Konflikten in der Pubertät zwischen Eltern und Kindern kommt, ist das meistens, weil die Eltern nicht damit umgehen können, wie die Kinder sich verhalten. Und die Kinder, ist auch meine Beobachtung, können sich halt in der Situation oft nicht anders verhalten, ja, weil sie natürlich noch nicht die Reife eines Erwachsenen haben. Ja.
Wenn du das jetzt gerade sagst, denke ich an meine eigene Schwester zurück. Mhm. Und auch an meine Pubertät oder an die von meinem größeren Bruder. Und ich muss da selber ein bisschen schmunzeln, weil diese Definition, man hat oft, ich habe nur meine Schwester gesehen oder meine Eltern, aber ich habe nie aus ihrer Perspektive. Und ich sage immer gerne mal so flapsig, boah, das war eine harte Zeit für meine Eltern oder auch für uns. Ne? Aber wenn man das mal aus der anderen einfach den Perspektivwechsel macht, dann ist die Definition schon sehr treffend.
Ja, ja. Und gerade die Pubertät, das ist schon was. Das kann man natürlich sagen, hängt ein bisschen davon ab, wie die Kindheit davor verlaufen ist, wie das Verhältnis war. Mhm. Aber es hängt halt nicht nur davon ab. Ja. Ne? Es hat auch was mit Veranlagung zu tun.
Ja.
Und ich meine, wir selbst hatten jetzt Glück, ne? Das ist mit unseren Kindern ist das sehr, sehr geräuscharm verlaufen. Und auch ich war kein schwieriger Pubertierender. Aber im Freunden- und Freundes- und Bekanntenkreis erlebt man ja auch so manches.
Ja.
Und auch meine Frau und ich gucken uns da manchmal an und sagen, huff, da haben wir Glück gehabt, dass dieser Kelch an uns vorübergegangen ist, weil ja, wer weiß, wie wir performt hätten.
Ja, das ist so eine Sache, da kann man, glaube ich, auch immer erst entscheiden, wenn man in dieser Situation ist, wenn man mal wirklich diesen pubertären Teenager oder die pubertäre Teenagerin da hat,
ja,
dann muss man halt sagen, dann kann man, glaube ich, auch erst in dem Moment merken, apropos Kinder, du hattest gerade gesagt, dass du hast eine 19-jährige Tochter und einen 30-jährigen Sohn. Und im Rahmen der Terminsuche haben wir erfahren, dass deine Tochter weg ist fürs Studium. Mhm. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie fühlt es sich an als Papa, wenn das Kind geht, zum Studium auszieht und nicht mehr im eigenen Space wohnt, lebt? Und worauf muss ich mich einstellen? Wie ruhig kann das Haus, die Wohnung werden?
Also es fühlt sich super an, kann ich gleich mal sagen. Ne? Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil die Alternative wäre ja, dass das Kind weiterhin zu Hause wäre in der Lebensphase, wo jetzt was anderes dran ist. Und deswegen ist es schon mal gut, auch dass unsere Tochter so initiativ sich jetzt gleich orientiert hat, mhm, und die erste Gelegenheit auch genutzt hat, um dann wirklich jetzt auszuziehen und ihr Studium anzutreten. Ne? Mhm. Das andere ist aber auch, dass ich bemerken kann, dass wenn ich jetzt mit ihr telefoniere, mit ihr spreche, dass ich richtig merken kann, wie sie wächst, ne? Wie sie selbstständig wird, wie sie unerschrocken die Dinge macht, mit Herausforderungen umgeht. Und nicht das, was man davor oft noch zu Hause erlebt, dass die Kinder so ein bisschen Regression, ne? Also, mhm, dass sie ja so in frühere Phasen zurückfallen.
Ja.
Also da zu sehen, wie jetzt in dem Fall unsere Tochter sich entwickelt, ist für meine Frau und ich einfach klasse, ne? Weil natürlich als Eltern ist man natürlich mit viel Zuversicht, ne, aber doch mit einem unterschwelligen Bangen immer unterwegs.
Ja. Ja.
Vor allem, wenn man auch so sieht, was es sonst noch so gibt.
Ja.
Ob das alles so klappt. Ne? Und wenn das jetzt so zu erleben, ist schön. Abgesehen davon, mal jetzt umgeräumt zu Hause.
Gleich das Zimmer.
Gleich das Zimmer akquiriert, ja.
Ja, okay, das gehört natürlich auch zu. Also das ist so auch mein Wunsch oder meine Vorstellung, dass wenn meine Tochter irgendwann mal so weit ist, dass sie so selbstständig ist und das alles selber macht, zu studieren, dass sie selbstständig wird und den Weg zu begleiten, dass ich sage, okay, wenn sie studieren möchte. Aber mein Wunsch ist auch, dass sie open-minded ist und auch wirklich vielleicht auch mal wirklich geht. Also die Wohnung verlässt und halt studieren geht, keine Ahnung, in Hamburg, in Berlin, wo man halt dann einfach auch die Situation hat, so wie wir es hatten. Die Eltern sind nicht sofort greifbar. Und man muss die Bude selber aufräumen, man muss die Wäsche selber waschen, alles, was so zum Leben dazugehört, was vielleicht abgenommen wurde oder halt auch eben nicht, aber dass man halt daran wächst. Und das wünsche ich meiner Tochter auch, dass sie so open-minded wird und rausgeht und die Welt entdeckt und einfach, und das versuche ich ihr natürlich auch zu ermöglichen, das wäre schön. Und da wäre eine gewisse Art von Stolz, ne?
Ja, und weißt du, ich glaube, es ist auch wichtig, ne? Das Leben geht ja weiter und alles hat seine Phasen und alles hat seine Zeit. Und was ich oft beobachten konnte und auch noch beobachte, ist, dass die Konflikte auch mit den Kindern ja oft deswegen kommen, weil man die Zeit festhalten möchte. Die Kinder am Anfang sind ja in der Regel, ne, sehr an den Eltern orientiert, ne, sind auch voller Bewunderung. Ja, und dann kommt eben die Zeit der Abnabelung und dann kommt die Zeit des Kritisierens und dann schämt man sich für seine Eltern. Mhm. Ne? Haben wir alle selbst erlebt, oder also aus der Perspektive des Kindes oder dann als Eltern. Aber das gehört ja alles dazu. Ne? Und wenn es einem als Eltern nicht gelingt, ja, diese Phasen wirklich unterschiedlich zu betrachten und permanent das, was sich verändert hat, an dem Zustand davor abzugleichen, mhm, und zu bedauern, dass es nicht mehr so ist wie davor, dann ist das für ein Kind natürlich in gewisser Weise erlebt man dann die Eltern als bedauernd, ja, und letzten Endes auch als festhaltend. Und das ist nicht gut. Und deswegen ist auch dieses Umräumen bei uns zu Hause. Also man kann das auch ganz anders sehen. Man kann auch sagen, Kinder sollen sich weiterhin zu Hause willkommen fühlen und deswegen soll ihr Kinderzimmer oder Jugendzimmer erhalten bleiben. Das ist auch absolut legitim. Man kann das so sehen. Meine Frau und ich haben da jetzt anders drauf geguckt und haben gesagt, nee, sie ist jetzt ausgezogen, ne? Sie ist weiterhin willkommen. Also, ja. Es gibt ja Schlafgelegenheiten bei uns, ne? Jederzeit, ne? Aber es ist kein Museum zu Hause, ne?
Ja.
Das Leben geht dort weiter. Und ich glaube auch gerade für eine Ehe, ne, wenn dann, oder für eine Beziehung, ne, wenn dann die Kinder ausgezogen sind, dann darf da kein Vakuum entstehen.
Ja.
Und das ist ja etwas, was auch viele Ehen und Beziehungen wirklich unter Druck bringt. Mhm. Und deswegen der bewusste Umgang damit. Wobei, unser Sohn war ja schon ausgezogen davor, also wir konnten das schon mal üben.
Ja, das ist auch gut.
Das ist glaube ich, wichtig.
Ja, das glaube ich. Ich versuche mich auch immer als Vater zu hinterfragen und ärgere mich auch durchaus, weil wir gerade da mal darüber gesprochen haben, dass wir Eltern auch bei der Pubertät auch mal an Grenzen kommen können. Und ich versuche mich da jetzt bei meiner Kleinen oft zu hinterfragen und ärgere mich auch immer durchaus darüber, über mich selbst, wenn ich so an meine emotionalen Grenzen stoße, dass ich mal so richtig, jetzt würde mich mal interessieren, wie das, wie du mit diesen Herausforderungen im Alltag umgegangen bist, wenn mal emotional die Grenze erreicht wurde, wo ich gesagt habe, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Und wenn du welche hast, gib uns Tipps. Wenn du Ideen hast.
Ja klar, das passiert einem schon mal, ne? Dass einem so ein bisschen die Sicherung durchbrennt. Ist aber nicht gut, ne?
Ja, sicher.
Ist aber nicht gut, ne? Und deswegen ist es auch immer wichtig, ne, sich klarzumachen, dass man bei sich ansetzt,
ja,
ne? Und nicht am Kind.
Ja.
Auch wenn das vielleicht der Reflex sein sollte. Ja? Also man hat sich ja immerhin in der Regel für das Kind entschieden. Und man ist dafür verantwortlich. Und deswegen ist das Wohl des Kindes steht an erster Stelle. Ohne natürlich die erzieherischen Pflichten zu vernachlässigen.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt auch gerade in der Erziehung ist es ja wichtig, dass es bewusst geschieht und am Wohle des Kindes orientiert. Auch wenn das Kind das vielleicht erstmal ablehnt.
Ne?
Ja. Es sollte nicht aus einer Emotion, aus einer Wut oder aus einem Affekt heraus geschehen. Und jetzt sind wir davor natürlich alle nicht gefeint. Ne? Das kann schon passieren. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man dann innehält. Ne? Dass man dann innehält. Und ich glaube auch gerade, wenn man merkt, dass so der Zorn in einem hochkocht, ne? Das spürt man ja förmlich,
ja,
ne? Dass man da bewusst innehält, ne? Und dass man sich da nicht gehen lässt. Und deswegen sind Kinder, glaube ich, für einen als Menschen, als Eltern auch eine tolle Chance, weiterhin an sich zu arbeiten.
Mhm.
Weil man ist ja mit Veränderungen und man ist mit Unvorhergesehenem konfrontiert bei,
ja,
Kindern. Und so waren wir auch alle mal, aber bei uns hat sich alles stabilisiert in der Regel. Also da wird alles dann so recht relativ vorhersehbar. Und das ist bei Kindern noch anders. Das heißt, wenn wir Kinder haben, dann werden wir damit konfrontiert. Und auf diese Veränderungen und auf diese Überraschungen können wir auch nur mit Flexibilität und mit Veränderungsbereitschaft eingehen.
Mhm.
Und Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit sind ganz wichtige Bausteine für ein, würde ich mal sagen, für ein, ja, wenn ich es mal so sagen darf, für ein erfolgreiches Leben. Ne?
Ja.
Also ein Leben, welches einen nicht zurücklässt. Ja, deswegen ist es eine Riesenchance, und wenn es einem gelingt, so drauf zu gucken und eben sich nicht gehen zu lassen, ich glaube, dann profitieren beide davon.
Ja, ich finde das, ich bin da genau auf deiner Seite und ich sehe das auch immer an mir selber. Also mein Tipp ist zum Beispiel, wenn die Kleine halt, wenn so ein Tag ist, sie kommt, Sie ist völlig entnervt nach dem Kindergarten. Die Bälle, wie es immer ein guter Bekannter sagt, die Bälle für Kompromisse sind aus dem Rucksack raus. Der ist leer, da gibt's keine, da wird nicht mehr, kein Kompromiss mehr eingegangen. Da merke ich immer, habe ich mir einen Satz gemerkt, dass sie es ja nicht machen gegen mich, sondern sie können es halt einfach noch nicht regulieren und sie haben halt einfach noch nicht so viele Kompromissbälle im Rucksack. Und wenn man sich das vor Augen hält in dem Moment, wo man vielleicht kurz vorm ist, dann hilft mir das.
Ja, absolut, ne? Weil man, also ich glaube, das gilt ja auch jetzt im menschlichen Miteinander, ne? Wenn man die Nöte im anderen erkennen kann, ja, dann ist es nicht mehr bedrohlich, dann ist es nicht mehr gegen einen gerichtet, sondern dann kann man sich überlegen, wie kann ich denn ansetzen und helfen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ne? Aber ich kann mich an meine Kindheit ziemlich gut erinnern, ne? Mhm. Und zwar ziemlich weit zurück. Also auch an diese Bockigkeit, ne? und diesen Zorn, ne? Mhm. Wie ich mich damals gefühlt habe. Ne? Und ich kann mich gut erinnern, wenn ich so war. Und ich war, als ich kleiner war, kein so ganz einfaches Kind. Also meine Mutter hat mich zum Beispiel mal, weil ich so außer mir war, mich unter die kalte Dusche gestellt, ne? damit ich überhaupt mal wieder sozusagen mich fange. Ne?
Ja.
Und unser Vermieter, ne, hat mehrfach bei uns an die Türe geklopft und gefragt, was eigentlich mit dem Christoph los ist, ne? Weil ich so rumgetobt habe. Ne? Also diese Situation damals kann ich noch gut entsinnen als eben dieses Verquersein.
Mhm.
Und wenn dann die Eltern sozusagen einen nicht diszipliniert haben, ne, sondern einem mir liebevoll begegnet sind, wie mir das geholfen hat. Ne?
Ja.
Also da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und ich glaube, wenn es einem als Eltern gelingt, eben liebevoll dann, also ohne sich jetzt alles bieten zu lassen,
natürlich,
aber jetzt nicht strafend und emotional, ne, sondern liebevoll behütend dann mit so einer Situation umzugehen, dann kann das helfen, auch die Situation aufzulösen.
Ja, bei uns gab es auch. Bei uns sind auch öfter die Fetzen geflogen und meine Oma wohnte nebenan, die kam dann schon mal rüber und sagt, was ist denn hier los? Mhm. Also da kann ich, was ich immer sehr extrem fand, als ich klein war, diesen Zorn hatte ich auch, wenn dann Eltern, das waren bei meinen Eltern schon so, die haben dann so gereagiert, so nach dem Motto, ach, was hast du denn jetzt schon wieder? Warum regst du dich denn gerade so auf? Und dann habe ich mich dann ist mein Zorn gar nicht auf die Situation, dass ich jetzt zum Beispiel kein Eis durfte oder nicht mehr schwimmen durfte, sondern mein Zorn ist eher auf meine Eltern gegangen, weil die das nicht richtig verstanden haben, was ich wollte. Und das fällt mir aber erst jetzt ein, wo ich mich damit befasse, dass diese Aussagen mich so getriggert haben, dass ich am Ende nicht mehr sauer war, weil ich kein Eis durfte, sondern weil ich sauer war, weil meine Eltern so reagiert haben. Warum weinst du denn jetzt? Hör doch auf, was soll denn der Quatsch? Das hat mich viel mehr
emotional abgeholt. Ne? Was ich auch noch gut erinnern kann, das war, wie gesagt, ich war zum Teil sehr, sehr, sehr bockig und zornig. Ne? Was mein Vater oft dann mit mir gemacht hat, der sprach dann immer vom Zornigigi. Ne? Der Zornigigi, den müssen wir jetzt los. Und dann ist er mit mir oft ins Bad gegangen und dann hat er mit mir das in die Toilette gespuckt und dann haben wir es weggespült und dann war es oft auch wieder gut. Ne?
Okay.
Also so dieses hinter sich lassen, ne?
Ja.
Da habe ich gute Erinnerungen dran und habe das auch noch so sehr präsent vor Augen.
Ja.
Das war halt auch sowas, ne? Abholen, ne? Unterstützen
und
nicht konfrontieren im Sinne von, ihr spinnt doch nicht so rum.
Ja. Ne? Das ist gut. Das ist quasi als Objekt dargestellt, den Zorn, und dann weg damit. Und wenn er weg ist, ist er weg. Das ist ja so, wenn man sich ein Problem vorstellt und man denkt, man kommt nicht drüber hinweg. Wenn man einfach die Augen schließt und sich vorstellt, es wäre nicht mehr da, dann motiviert das ja einen schon. Okay, gut, dass man andere Sichtweisen bekommt. Das hilft ja auch schon manchmal. Ja, wir springen jetzt in dem Thema, aber mich würde mal interessieren, weil ich gerade hier in dem Büro den Fernseher sehe, was du von Medien nutzt.
Also den Bildschirm, das kein Fernseher.
Ja, Entschuldigung, ein Bildschirm, natürlich. Okay, für alle ist es wirklich nur ein Bildschirm. Wenn ich darüber nachdenke, Mediennutzung.
Ja.
Wie stehst du zu Mediennutzung? Also die Technologie entwickelt sich ja immer weiter. Das ist ja auch immer ein Thema für DM, dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt. Und für deinen Vater war es ja auch, Stillstand kam für ihn nicht in Frage. Und ich gehe davon aus, so wie es weitergeht mit DM, für dich natürlich auch nicht. Aber wenn man das jetzt auf die Erziehung bezieht, Wie stehst du zum Thema Mediennutzung? Fernsehgucken hat es vielleicht auch einen bildenden Bereich für dich. Wie denkst du darüber?
Ja, also ich bin ja Waldorfschüler, ne? Und ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Mhm. Und wir haben auch zu Hause jetzt nie einen Fernseher gehabt, wobei das ist heute ja anders wie in den 80er, 90er Jahren. Ne? Heute ist ja die Möglichkeit der Mediennutzung eine ganz andere, ja, als es früher war. Insofern, ich selbst habe da noch eine andere Zeit erlebt. Auch unsere Kinder, da war das noch nicht so ausgeprägt, wie das heute ist. Gerade durch die sozialen Medien und die mobilen Endgeräte. Mhm. Aber ich glaube, es ist eine Anforderung, die man sich heute einfach stellen muss. Ne? Weil ich glaube, man kann es nicht ausblenden. Man darf sich aber dem auch nicht ausliefern. Also es geht um einen bewussten Umgang damit. Und was ich erlebt habe, ist, dass vor allem Konzentration wichtig ist. Also sozusagen, dass man die Dinge richtig tut. Ne?
Ja.
Dass man nicht alles durchmischt, alles parallel. Wir neigen dazu, auch gerade mit den Smartphones. Ist immer mal schnell mal gucken, ne? Und mal hier und mal da. Mhm. Und immer auf dem Tisch. Ne? Und das führt dann dazu, dass wir nicht mehr unsere volle Aufmerksamkeit den Dingen widmen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass gerade im Familienkontext, wenn man Zeit miteinander verbringt, dass dann auch die Aufmerksamkeit aufeinander gerichtet, ja, ist, ne? Und nicht geteilt wird mit mobilen Endgeräten, mhm, und Medien. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, je nach Alter natürlich angemessen, aber dass die Medien schon Teil unseres Lebens heute sind. Aber dass man als Eltern darauf achtet, dass man weiß, wie die Nutzung ist und vor allem, was darin geschieht. Weil wir haben ja heute schon das Phänomen, dass auf der einen Seite Kinder überbehütet sind in der analogen Welt und gänzlich alleingelassen in der digitalen Welt. Mit den ganzen Abgründen, die sich da auftun, ja, gerade für junge Menschen. Jetzt mal auch gerade was Mobbing anbelangt, ne? Und die Dinge, die Gewalt, die da zugänglich ist, ja, und auch geteilt wird unter jungen Leuten und das Eltern gar nicht mitkriegen und dann diese Gefahr der Rabbit Hole, von der ja auch viel gesprochen wird, mhm, ne? dass da Kinder hineingeraten. Deswegen glaube ich, dass als Eltern man sich dafür interessieren sollte. Man sollte schauen, dass die mobilen Endgeräte auch mit Parental Controls versehen sind. Und dass man das auch beherrscht als Eltern. Ne?
Ja, ja, das ist sehr wichtig.
Und dass das reglementiert ist. Ne? Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wenn das sauber aufgesetzt ist, dass eben nicht alle möglichen Apps runtergeladen werden können. Und dass es Zeiten gibt, sowohl was die Zeit als solches, wie auch die Zeiträume anbelangt. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach klare Vereinbarungen zu haben und vor allem mit den Kindern im Gespräch zu bleiben.
Ja, ja, das sehe ich genauso. Also gerade bei der Mediennutzung hätte ich noch eine Frage. Du bist ohne Fernseher aufgewachsen. Als es dann für dich, es wird ja oft unterstellt, dass die Kinder, die jetzt zum Beispiel ohne Mediennutzung oder halt zum Beispiel ohne Süßigkeiten aufwachsen, wenn sie dann mal drankommen, es konsumieren, dass es knallt, sage ich mal. Mhm. War das bei
maßlos,
dir auch?
Ja.
Ja, maßlos. War das bei dir so? Hast du dann gesagt, wenn der Fernseher da war und ich konnte, dann habe ich die ganze Nacht Fernsehen geschaut?
Also zunächst mal war das schon in dem Alter, wenn ich dann Gelegenheit hatte. Ne?
Mhm.
Und genau aus dem Grund habe ich auch dieses strenge Regime nicht übernommen, was ich in meiner Kindheit, mhm, erlebt habe.
Okay.
Ja. Gleichwohl muss ich auch sagen, dass ich immer Zeitung gelesen habe, schon als Kind.
Ne? Okay.
Und bei uns lagen immer zwei Zeitungen zu Hause, die ich gelesen habe. Mhm. Also ich war immer sehr, sehr gut informiert. Besser, mhm, informiert als meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, die fern gesehen haben.
Ja.
Wobei die haben natürlich nicht nur Nachrichtensendungen geguckt, ist auch klar. Ja, dann ist es halt auch so, ne? Mein Vater hat das früher oft gesagt, in ein bisschen zugespitzten Art, hat gesagt, naja, ihm ist es wichtig, dass es eben der Kreis der Familie bleibt und nicht zum Halbkreis der Familie wird. Ne?
Okay.
Also der Halbkreis, der sich um die Mattscheibe bildet. Ja. Ne? Ja, und dass auch nicht der Abend diktiert wird durch die Programmhefte damals. Ne?
Ja.
Damals war ja noch nicht, hat man nicht Medien so konsumiert wie heute, mhm, ne? On Demand. Damals ging das ja wirklich, dass die Programmzeitschrift war in vielen Familien ein wichtiger Taktgeber,
ja,
für die Abende. Also das war bei uns deswegen nie der Fall. Und das war, glaube ich, auch ganz gut. Spielt aber heute keine Rolle mehr, weil heute Medienkonsum ein ganz anderer ist. Nee, und deswegen sagte ich vorhin ja auch, dass ich glaube, es ist wichtig, dass die Medien Teil des Lebens sind, mhm, auch von Kindern, dass Medienkompetenz früh erworben wird, aber natürlich immer kindgemäß, ja. altersgemäß.
Ja.
Und das ist genau die pädagogische Herausforderung, weil das noch ein sehr neues Feld ist.
Mhm.
Und da sollte man nicht mit Dogmatismus rangehen, da sollte man mit Offenheit, suchend, aber vor allem begleitend rangehen.
Ja, sehe ich genauso. Sehr gut. Eine Frage hätte ich noch, die betrifft jetzt das DM als Unternehmen und gerade als für Papas. Welches Produkt aus dem DM-Sortiment ist das Must-Have, was du denkst, Papas haben sollten?
Oh, Must-Have. Also, also ich glaube jetzt als Mensch, ne, hat man ja, was das Drogistische anbelangt, viele Dinge, die man gerne nutzt, ne, die man braucht. Die Frage ist jetzt im Hinblick auf das Kind, ne? Ich möchte es mal so beantworten. Ne? Was gibt es bei uns im Sortiment, was jetzt gerade im Hinblick auf kleinere Kinder gut ist? Und da habe ich jetzt auch mit unseren Kindern damals erlebt, was einfach immer nett war. Also mit unserer Tochter, die hat sozusagen als erste Regung der Affinität zum drogistischen Sortiment, waren die Haarklammern, ne? Die Haarspänchen, ja, Haargummis. Das war etwas, wo sie immer davor stand, ne? Und sich immer wirklich riesig gefreut hat.
Ja.
Ne? Wenn wir gesagt haben, komm, wir versuchen eins aus und nehmen es mit.
Ne? Ja, das kann ich nur unterstützen.
Und dann wirklich mit so richtig erhobenem Haupt getragen dann.
Ja.
Ne? Also richtig süß, ne?
Ja.
Das war goldig. Und jetzt bei unserem Sohn, ne, das waren dann so Sachen wie Tinti, ne? Also diese Badekugeln,
ja.
Ne? Die das Wasser färben. Ne?
Ja.
Jetzt kann man sagen, ja. Aber das ist doch eigentlich, und deswegen fand ich das immer klasse, so für Kinder ist doch die Welt voller Abenteuer
ja.
und Überraschungen. Und so ein Produkt jetzt, ne, das Badewasser dann zu färben, und das
ja.
ist dann, das ist ja dann in der Fantasie des Kindes mehr als nur eine wandervolle Wasser, ne, das
ja.
ist ja dann, das ist ja dann ein Ozean, ne?
Ja.
das ist ja die große Welt, ne, mit Haifischen drin und Kraken und was es da so alles gibt, ne. Ich glaube, das sind einfach nette Produkte, die auch für Papas
ja.
Freude machen.
Ja, ja, ist bei uns zu Hause auch so. Das gerade diese Klammern, die dann, wenn da ein Einhorn drauf ist oder ein Regenbogen oder bestimmte Glitzerformen drauf sind, dann
ja.
wird das mit Stolz in den Kindergarten getragen. Das kann ich nur so unterschreiben.
Ja, und ich glaube, das ist auch als Eltern wichtig. Ne? Da geht es nicht darum, die Kinder zu überhäufen,
ja.
ne? sondern gezielt was Besonderes zu machen.
Ja.
Und das hat Resonanz.
Das stimmt. Ja, Christoph, das war's schon. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja,
so offen, vor allem auch für die Offenheit. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir. Und dann bedanke ich mich und dann würden wir das beenden.
Ja, mich gefreut. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. Ja.